Und Kummersdorf Gut hieß es ab 45. Warum Gut? Heeresgutsbezirk. Wir vermuten, dass die Anlehnung der Begrifflichkeit an diesen Heeresgutsbezirk. Man wollte ja auch Schießplatz rausnehmen und dass hier jegliches militärische Agieren auch unterbleibt und wir sollen nicht mehr von der alten Zeit zeugen. Dementsprechend Kummersdorf Gut. Vielleicht könnte man auch philosophisch denken, gut, ja, ist gut. Das hat jetzt vielleicht auch eine Bedeutung, fällt mir gerade so ein. Nee. Von hier, der Kaiser ist, glaube ich, mit dem Zug gekommen. Der Führer, Adolf Hitler, war dreimal hier, wie ich sagte, der ist mal mit dem Auto gekommen. Aber hier war dann ja, die Entourage, ist dann ausgestiegen und ist erstmal ins große Gebäude, wo wir gleich Kaserne und Artillerieprüfkommission, da sind die erstmal rein, haben sich da ein bisschen fertig gemacht, haben geschwatzt.
Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts über die Heeresversuchsstelle Kummersdorf Gut. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, so macht das erstmal, so dass ihr jetzt den zweiten Teil besser verstehen könnt. Wir gehen weiter auf Tour mit Sven-Uwe Storm, nochmal weiter durchs Museum und verlassen dann das Museum und gehen raus auf die Anlage. Wir haben die Gelegenheit, mit ein paar der Besucher zu sprechen. Und natürlich kehren wir auch zurück zum Verein und sprechen über die Struktur des Vereins, die Mitglieder, aber auch über die Herausforderungen, die der Verein so hat. Viel Spaß dabei.
Mal zurück zur das würde dann jetzt die Keimzelle von Kummersdorf-Schießplatz darstellen. Artillerie. Und damit würde ich auch dieses Thema Artillerie jetzt beenden. Wir gucken uns dann draußen im Laufen, beim Laufen, nochmal die Ursprungsgebäude an, wo Kasernen, wo diese Artillerieprüfkommission auch gesessen hat. Die war hier nicht draußen stationiert, die war in Berlin, kam aber mit der Eisenbahn immer Monat, glaube ich. Ich will nicht lügen, raus und hat sich eben zusammengesessen und die hat Rheinmetall eingeladen und die haben sich so Konferenzen gegeben. Die Waffe, der Mörser, die kommen mit in den nächsten Krieg. Bis dahin müssen wir fertig sein mit der Erprobung. So müsst ihr euch das vorstellen. Und die Besatzung um die 200 Mann Kern. Und dann kam über die Jahrzehnte immer mehr, sodass wir zum Jahre 45, was bei über 2000 Mitarbeitern hier lagen. Teilweise fuhren die aber immer noch nach Berlin. Also das ist so ein bisschen schwammig, die Zahl. Viele Frauen, die hier angestellt waren und mit ihren Männern, die ich natürlich andere Aufgabe. Die Frauen hatten, ganz interessant, die Aufgabe des Wiegens. Also man hat der Frau mehr Gefühl zugestanden. Ich glaube, dem auch gegenüber ehrlich auch zu sagen, es ist so, die Frau hat einfach viel mehr Fingerspitzengefühl für ein Abwiegen von Treibladungspackungen. Also ihr wisst ja, so eine 21 cm Kanone, das ist ja so ein Apple, eine halbe Tonne schwer, die musste ja auch rausgetrieben werden aus der Kanone. Nicht? Und dazu bedarf es des genauen Abwiegens der Treibladungspulver. War erst Schwarzpulver, also Nitrocellulose, Schwarzpulvermischung. Und dann gab es die Brisanzkrise auch so in der Zeit, 1890 so. Brisanzkrise hieß, diese Treibladungsstoffe, die waren so feuchtempfindlich, ein halbes Jahr im Keller gelagert, waren die dann nicht mehr zu gebrauchen, sodass diese Pikrinsäure, der Nachläufer von Schwarz und Nitrocellulose, der Nachläufer Pikrinsäure ist, glaube ich, ja, heute vielleicht nicht mehr so, da gibt es schon wieder neue, aber nannte man Brisanzkrise. Ein ganz wichtiges Datum, müsst ihr euch vielleicht mal für heute Abend merken, weil ihr lest ja nochmal alle nach, wie ich weiß. Hat ja einer gelacht? Was will ich sagen? Der Kaiser, ich will mal eine Anekdote erzählen. Der Kaiser, heute ist ja Kaiserwetter, Sonne scheint. Damals gab es auch Kaiserwetter und Kaiserschießen. Der Kaiser war, glaube ich, dreimal hier. Kaiser oder Führer, alles Kriegsverlierer. Der Hitler war dreimal hier, der Kaiser war auch drei. Jedenfalls hat er sich mal so ein Schießen angeguckt, dieser Kaiser. Wilhelm, der, ich glaube, der Zweite, der Letzte war es. Da saß der in einem dieser Beobachtungsbunker, Sicherungsstände auch hinein. Und da hat er gewartet und dann schossen die sich da ein und hat er alle toll gefunden, aber da gab es irgendwie eine Verzögerung. Ja, das ist ja Testen und Prüfen, heißt ja auch fast nicht immer alles, wir prüfen das ja erstmal. Ich arbeite ja auch in so einem Geschäft. Das Warten muss man echt lernen, ne? Und Geduld. Jedenfalls hat einer seiner Adjutanten gesagt, komm, wir machen schon mal eine Bratwurst, eine Bockwurst ins Wasser. Und so hat man die Zeit so ein bisschen überbrückt. Der Kaiser hat gesagt, okay, machen wir eine Bockwurst. Die ist wirklich damals, also die Geschichte muss wirklich so gewesen sein, weil ich die in vielen Büchern wiederlese. Und dieser Adjutant hat es einem Feuerwerker übergeben, dieses Feuer machen oder warm machen dieses kleinen Kessels, wo die Bockwürste da drin liegen. Und das hat er mit Nitrocellulose-Schwarzpulver Krümeln, also so Wolle, Schießwolle, ne? Und der sagt, sag mal, spinnst du? Du kannst doch hier nicht dem Kaiser hier vor die Nase so brisante Zeug vorsitzen. Und dann sagte er, naja, das habe ich nicht ohne Grund gemacht. Der Kaiser soll eben sehen, dass das mit der Schießbaumwolle nicht lange wird gut gehen. Wir müssen weiter uns entwickeln und die Pikrinsäure, die rauchlosen Pulver, die zufällig rauchlos waren, ist ja auch ganz entscheidend für die gedeckte Kriegsführung, dass man eben nicht erkennbar wird, nicht im Gefecht. Das klingt ein Rauch, irgendwie bei jeder Granate, die rausfließt, ist da so ein Rauchpilz drüber. Wollen wir nicht. Jedenfalls, das war die Geschichte um den Kaiser und die Bockwurst und dass es wirklich so gewesen ist. Neben der Artillerie war ja Deutschland nach dem Versailler Vertrag in 1920 war der? Wann war der Versailler Vertrag? 21. Hat Deutschland ja nichts mehr an Waffenentwicklung tun dürfen und Panzer, Kanonen, alles wurde zurückgefahren auf Entwicklungsstand vor dem Ersten Weltkrieg. Nur die Raketenfrage war nicht ganz geklärt. Und so hat sich da auch so ein Verein gegründet, auch in Berlin-Tegel, und die Aufmerksamkeit des Heereswaffenamtes auf sich zog. Das war dann schon im Jahre 1930, 31. Und da gesellte sich auch dieser Student Werner von Braun dazu. Und der hat sich dann hier draußen die Sache angeguckt, was so zur Verfügung stand an Prüftechnik. Und da war ja Dornberger, Walter Dornberger mit seinen Feststoffraketen schon recht weit. Aber die Flüssigkeitsraketen, die nicht im Versailler Vertrag irgendwie schriftlich notiert waren, dass die nicht zu erproben sein dürfen, die waren dann hier draußen noch ein offenes Feld. Und da hat sich die Gruppe um von Braun und Dornberger drum gekümmert und auch intensiv, und ihr kennt das Ergebnis, Peenemünde. Aber die Triebwerksarbeit, die unbedingt notwendig war, also Flüssigkeiten zu verbrennen, optimal zu verbrennen, optimal zu vermischen, die Sachen sind hier draußen in Kummersdorf auf der Versuchsstelle West. Und darum geht es in diesem Zimmerchen. Die sind dort bearbeitet worden.
Lassen Sie uns doch nochmal zurück zum Verein kommen. Wie alt hat der Verein?
Zurzeit 44.
44. Wer sind diese Menschen? Wer tritt diesem Verein bei?
Ja, wir haben Leute aus Erfurt, Leute aus Nürnberg. Wir haben, das sind zum Beispiel auch aus der Stuttgarter Ecke, der Thomas Breit, der macht zum Beispiel Raketenforschung, ist ein Freund von Herrn Przybylski, ist vielen Raketenforschern bekannt, also wer sich mit der Materie beschäftigt, der weiß, der kennt diese Leute. Die sind bei uns im Verein, der Herr Breit würde auch hier wieder Vorträge machen, wenn er wieder zu den Prüfständen könnte. Er würde die Führung machen, er würde Vorträge machen, er würde für diese Führung die 600 Kilometer hierher fahren. Und ganz toll, so andere Leute sind hier aus der näheren Umgebung,
ja.
Ludwigsfelde, Großbären, ja, und die kommen auch dann zu den Versammlungen. Wir haben jetzt am 1. Juli wieder unsere Jahreshauptversammlung, da kommen sie dann, na, aber ansonsten, wie gesagt, hier vor Ort sind sehr wenig.
Also altersmäßig würde ich sagen, weiß ich nicht, zwischen 30 und 50 die meisten.
Ja, sogar unser Küken ist noch nicht 30, hat jetzt gerade Abitur gemacht, der Moritz.
Ja.
Und das ist ein Berliner, ja doch. Der wohnt in Berlin, hat aber seine Schule irgendwo in Thüringen jetzt gemacht.
Ich frage jetzt mal so provokativ, sind das irgendwie alles Waffenfanatiker, Weltkriegsfanatiker?
Nein, gar nicht.
Nein,
gar nicht.
Denkt, kann man ja schnell
denken. Ja, ne? Der Eindruck könnte entstehen.
Genau, deswegen frage ich auch.
Ich meine, die interessieren sich schon.
Die interessieren sich für die Munition, ja, so unsere Uniwerker natürlich. Die interessieren sich für die Fahrzeuge, die hier mal im Prinzip. Es sind viele, die haben auch noch alte Fahrzeuge. Die fahren zu den Treffen, wo sich die Leute treffen, die dann auch die zu den Uniformen anziehen, passend zu den Fahrzeugen. Aber da sind zum Beispiel sämtliche Symbole müssen abgemacht werden. Also das sind keine Nazi-Treffen oder so. Das sind wirklich reine Fahrzeugfanatiker, die dann, wir machen auch jedes Jahr über Ralf machen wir einmal ein Treffen. Da kommt es aus von überall. Das ist immer über den 3. Oktober. Da gehen wir auf die Verkehrsversuchsanlage drüben. Da testen sie dann mal ihre Fahrzeuge richtig und so weiter. Nee, das sind, keiner ist jetzt irgendwie Nazi.
Muss ja, die sind meistens Technik interessiert.
Technik und Geschichte. Ja. Geschichte, Raketen.
Und ich sag mal, die jüngeren Leute geht es natürlich in Richtung Fahrzeuge. Da haben wir gestern, der eine hat auch, wo alte Panzer gefahren sind, muss irgendwo so ein Treffen gewesen sein. Ja. Also das hat mit der Entwicklung zu tun und mit der Technik zu tun. Mhm. Wer die entwickelt hat, jetzt, wenn man uns in die braune Zeit reinschieben will, das ist für die jungen Leute, ist nebensächlich. Das ist nun mal in der Zeit passiert, aber die sind nicht hier, weil es in der Zeit passiert ist.
Wir dürfen keinen Fremden mit, Vereinsfremden mit auf die Fläche nehmen. Und das ist ein Problem.
Vorher seit wann ist das so?
Oder seit die Brandenburgische Boden. Wurde uns immer mehr verboten.
Hm. Ja. Vielleicht mal ein Beispiel. War es vor 3 Jahren, vor 4 Jahren? Der Sigmund Jähn, sagt ihn ja bestimmt.
Ja, klar.
Der wollte hier, der hatte in Berlin so ein großes Treffen mit seinen, weiß ich nicht, Freunden da aus der Raumfahrt. Und der wollte hier eine Führung haben. Wurde abgelehnt. Und er ist ein halbes Jahr später gestorben.
Ja, nicht mal ein halbes Jahr. Hm.
Wurde abgelehnt. Er wollte das zeigen, die kam, weiß ich nicht aus welchen Ländern, aber internationale Teilnehmer wären hier gewesen, wurde von der Brandenburgischen Bodenbeträgtung verboten.
Das ist äußerst schade.
Das
wir haben das Problem, zu den Prüfständen dürfen wir nicht wählen. Und das ist ein großes Problem. Wir haben jedes Jahr 2 Prüfstandführungen gemacht, wo wir unheimlich viele Teilnehmer hatten. Wo die
Prüfstand heißt was für die,
es nicht wissen? Wir haben hier die Prüfstände von Werner von Braun und von Warmke und so weiter, also andere, die dort geforscht haben. Und dazu gibt es ja die große Geschichte, die ja auch in Gummersdorf durch Sven Uwe zum Beispiel vermittelt wird. Aber wir dürfen nicht mehr hin, das ist im Wald. Wir dürfen den Wald nicht mehr befahren. Und klar, wächst jetzt dort alles zu. Ne? Weil wir da, und wir dürfen auch nicht auf die Fläche mit fremden Leuten, nur bei Führung. Führung ist die einzigste Ausnahme, wo wir jemanden mitnehmen können. So, aber Forschung während der Führung ist ja nicht machbar.
Das heißt, wenn jetzt unten Professor hier rauf möchte, Pech aber auch.
Wir haben ja den Dr. Nagel zum Beispiel, der wollte ja auch nochmal, der hat dann viele Bücher geschrieben und sehr, sehr viel recherchiert. Und nicht mehr ihn, wir dürfen ihn auch nicht mehr mitnehmen.
Mir die Sigmund-Jähn-Geschichte nicht aus dem Kopf. Mhm. Da hieß es ja, Führungen können nicht gemacht werden mit vereinsfremden Leuten. Hätte es für den nicht die Möglichkeit gegeben zu sagen, an dem Tag unterschreibe ich hier einfach mal meinen Mitgliedsantrag und schwupps schon wieder?
Nein, wir dürfen ja als Vereinsmitglieder nicht während der Waldbrand Warnstufe und auch nicht im Wald.
Ach so, das war das
Problem. Wir selber dürfen nicht. Und mitnehmen dürfen wir schon gar keinen. Und schon gar nicht im Wald. Na? Und das Problem ist eben, wie gesagt, dass alle, die hier Geld lassen, wie die Jäger, die Wachschutz, die fahren überall hin. Wir stehen, wie gesagt, draußen mit der Führung und erklären denen, nein, dort zu diesem Festungsziel, zum Panzer- und Gewölbeziel, was ja alle gesehen haben hier anhand der Bilder, wir dürfen da nicht hin, Zielfeld West. Und dann stehen wir da und dann kommt die ganze Truppe Jäger mit einem Auto vorbeigefahren oder die Leute, die hier Zutritt haben, weil sie noch Flächen hier drin haben, die haben alle eine Betretungsgenehmigung. Die kommen mit Fahrrad lang gefahren und so weiter. Nur wir mit der Führung dürfen da nicht hin. Und nur erklären Sie das mal jemand. Das ist unser großes Problem. Und Problem ist ja für den Verein, dass der Verein im Prinzip finanziell davon lebt, dass er Führung macht. Die 5 Euro hier im Museum bei den paar Besuchern,
die helfen uns nicht
weiter. Die helfen uns absolut nicht weiter. Wir leben von den Führungen. Mhm. Und wenn wir keine Führung machen dürfen, steht der Verein auf der Kippe.
Hinsichtlich der Thematik, über die wir uns vorhin unterhalten haben und Bezug nehmen durfte, was Sie gerade gesagt haben. Wenn zukünftig eine etwaige Umnutzung hinsichtlich zum Beispiel Windräder angedacht ist, dann muss es doch Leute geben, die dieses Gebiet betreten, um prüfen zu können, ob man das dafür nutzen kann, die, ich gehe mal davon aus, nicht von ihrem Verein sind.
Ja, wir haben hier, ja, die Brandenburgische Boden gestattet jedem anderen, bloß uns nicht. Das beste Beispiel war jetzt im Prinzip, der Kurator Lutz Burkholz macht hier eine Ausstellung, die ist hier so eine Art Wanderausstellung. Und die ist am 24. bei uns. So hat er dann auch bei der BBG natürlich sich die Genehmigung geholt. Und dann wurde gesagt, hat er natürlich gefragt, was ist denn, wenn an dem Tag Waldbrand Warnstufe 4 oder 5 ist? Mhm. Naja, das ist ja in Kummersdorf, da ist ja alles befestigt, da können sie, da
Kaserne.
Können sie, können sie die Kaserne. Da kann der Verein die Kurzführung machen in der Kaserne. Mhm. Unsere normalen Führungen dürfen wir bei der Waldbrand Warnstufe 4 oder 5 in Kummersdorf nicht machen. Aber wenn hier ein Fremder eine Ausstellung macht, dann dürfen wir die Führung machen. Auch bei Waldbrand Warnstufe 4 oder 5. Was wir noch vergessen haben, die Frage war ja anders eigentlich. Die Brandenburgische Boden hat hier eine Studie beauftragt. Da war ich noch arbeiten zu der damaligen Zeit. Da wurde der Verein mit einbezogen, da wurden alle mit einbezogen. Alle, die hier im Prinzip, die Monifirmen, alles. Mhm. Die Studie hat Hoch C gemacht, die Firma Hoch C. Und wir haben hier auch, der Denkmalschutz wurde mit einbezogen.
Alles. Also Sie sagen, worum es ging da bei der Studie?
Die Studie sollte im Prinzip, ist eine Machbarkeitsstudie, was kann man hier mit dem Gelände machen.
Mhm. Okay, und was hat diese Machbarkeitsstudie
ergeben? So, die Machbarkeitsstudie war auch wieder so ein Ding, die haben dann natürlich, wurde dann von der Brandenburgischen Boden, wie sagt man, Man hat nicht alles reingenommen. Also was der Verein zum Beispiel gesagt hat, was der Denkmalschutz teilweise gesagt hat, wurde einfach rausgestrichen. Man hat nur das drin gelassen, was man brauchte im Prinzip, um hier seine eigenen Ziele durchzusetzen.
Über welche Ziele sprechen wir denn?
Na zum Beispiel, dass man die Gebäude denkmalschutzmäßig erhält.
Über welche Ziele sprechen wir von anderen Seiten?
Von der anderen Seite war das Ziel hier Windkraft und vor allem auf dem Flugplatz Solarflächen hinzumachen, also Photovoltaikflächen hinzumachen und die Vereinbarkeit zwischen dem Verein,
ja,
also den Führungen und so weiter und Solar- und Windkraft festzustellen. Da hat man unter anderem festgestellt, man kann ja unter den Windkraftanlagen, kann man ja prima, man kann ja zeigen im Prinzip, wo die Schießbahn lang geht und so weiter, wenn man dann auf dem Turm steht hier, auf dem Wasserturm steht und so weiter und so fort. Aber was man nicht in Betracht gezogen hat, dass es ja Studien gibt zum Infraschall. Und der Infraschall, wir würden keine Führung mehr anbieten können, denn beim Infraschall, wer Herzprobleme hat und so weiter, kann in der Nähe einer Windkraftanlage keine Führung machen, auch im Winter nicht. Da gibt es Eisschlag, da gibt es große Gefahren. Ne? Und das geht einfach nicht. Die Windkraft verträgt sich nicht mit Führung und mit Museum.
Okay. Und wie sieht es mit Solar aus?
Solarflächen auf bestimmten Sachen haben wir nichts dagegen gehabt. Auf der alten Deponie zum Beispiel, die hört ja noch dem Bund, die wollten dort. Und auf dem Flugplatz könnte man auch eine Reihe machen, aber wie gesagt, alles andere wollten sie ja auch nicht.
Was sagt die Forst zu Solar? Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwer zu löschen ist, wenn es da mal.
Naja, das wäre dann auf der Start- und Landebahn und so solchen Flächen. Die wollten den ganzen Flugplatz, also die Start- und Landebahn zupflastern damit.
Ah, okay. Mhm. Und der Infraschall, nochmal zurück zu den Windkraftanlagen, der stört auch jetzt nicht etwa hier noch im Boden schlummernde Altlasten?
Dazu
explosiver?
Ja, keine Ahnung. Ja. Das können wir nicht sagen. Das können unsere Muniwerker vielleicht. Mhm. Aber damit haben sie sich bestimmt noch nicht
befasst. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich so als Granate da durchgerüttelt werde, falls ich noch in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wie ich das finde.
Naja, du bist wahrscheinlich schon, also die müssen ja einen bestimmten Radius absuchen. Mhm. Vorher.
Ja.
Und man hat ja festgestellt, dass hier mindestens 8 bis 10 Meter im Prinzip tief Munition noch liegt. Mhm. Und die zu bergen ist ja schon einmal ein Problem. Und in der Studie wurde festgelegt, wir haben ja, ich habe mich dann mit dem Muni, weil ich dafür zuständig war, wie gesagt, mit dem Muni-Bergungsdienst auch zusammengesetzt. Und die haben festgestellt, damals in der Studie, wir müssten 40, für unsere Begehung, ne, müssten wir 40 Zentimeter um die Festungsziele und so weiter absuchen, mehr nicht, um sie betreten zu können. Und für die Windkraftanlagen ist das natürlich, muss alles raus. Da müsste,
ist logisch.
Da müsste, und unter dem Beton kann man schlecht suchen. Also die Festungsziele würden auch mit raus.
Nun, wenn ich richtig informiert bin, und es gab ja darüber jetzt einige Diskussionen in den letzten Monaten, auch in der Gemeindevertretung, ist ja bisher noch nicht beschlossen, dass hier Windkraftanlagen gebaut werden.
Nein, nein.
Naja, ich glaube, es ist ja in der Gemeinde nicht so eindeutig und einstimmig, auch mit Solarkraftanlagen auf Feldern gibt es im Moment viele, viele Diskussionen. Es ist natürlich klar, dass die Gemeinde sich damit beschäftigen muss, weil wir brauchen natürlich regenerative Energien. Das wird ein spannendes Thema. Aber im Moment ist erstmal hier Status quo. Im Moment passiert erstmal nichts hier. Ne? Gut, angenommen, es wird keine Windkraft hier gebaut. Gibt es noch andere Pläne von anderen? Gibt es noch andere?
Ja.
Ja, was gibt's?
Wir hatten ja eine Projektgruppe gegründet damals. Und da waren die Uni Cottbus drin und die Technische Universität Berlin und so weiter, also viele, die ganzen Behörden. Da war das Umweltamt drin, da war die untere Denkmalschutzbehörde drin, obere Denkmalschutzbehörde und so weiter. Da ist auch unser Buch entstanden hier. Und da haben wir im Prinzip das Museum in der Natur, so haben wir das damals genannt, Museum in der Natur, und da gibt es richtige Pläne, wie das aussehen könnte. Wir haben auch eine Diplomarbeit, die sagt, es könnte eben Weltkulturerbe, ist weltkulturerbefähig, und wir haben, wie gesagt, Arbeiten, wie das Gelände gestaltet werden könnte. Mhm. Ne, da gibt es Arbeiten, wie gesagt, so ein bisschen angelehnt an Peenemünde auch. Peenemünde war auch bei uns in einer Projektgruppe. Haben wir sehr gute, auch das Technische Museum, sehr gute Verbindung, auch zum Museum in Dresden, ne, und so weiter. Also es gibt da schon Pläne. Also wir haben, wie gesagt, mit dieser Projektgruppe sehr, sehr lange und sehr viel gearbeitet. Die ist dann aber letztendlich doch durch unseren Bürgermeister auch gescheitert, weil es hatte dann keiner mehr Interesse. Ich hatte zum Beispiel, vielleicht sagt Ihnen das was, Forte Cultura. Das ist die Militärlinie, so, die sich über ganz Europa zieht. Da ist zum Beispiel Rechlin drin. Rechlin hat sehr, sehr viel Geld gekriegt. Der und haben Rechlin ausgebaut, ne, und so weiter. Also das ist ein,
die haben ein schönes Museum da.
Ganz toll. Hat Forte Cultura gemacht. Ich habe den Chef, den Herrn Köster von Forte Cultura hier gehabt. Der war hier zu so einem Treffen im Prinzip, wie sie immer machen, Konversummer. Macht ja die Brandenburgische Bund immer einmal im Jahr oder alle 2 Jahre. Jedenfalls haben sie sich getroffen und der hat dann auch mit dem Bürgermeister gesprochen, ob die Gemeinde da mitgehen würde. Und da hat er das abgelehnt. Wir müssen kein Geld investieren. Aber die Gemeinde müsste sagen, ja, wir wollen das. Und der Bürgermeister hat gesagt, nein, wir wollen das nicht.
Es gibt ja hier in Kummersdorf gut auch einen Ortsbeirat. Wie ist das Verhältnis mit dem Ortsbeirat?
In dem Sinne haben wir haben keinen Ortsbürgermeister, das ist das Problem.
Ach so.
Wir haben uns jetzt im Prinzip hier, der Herr Porat, der für Schwerenberg zuständig ist, der ist uns sehr gut gesonnen, muss ich mal sagen. Und der hat jetzt in der Gemeinde irgendwie auch mal durchgesetzt, diese Ortsbürgermeister kriegen Geld. für die Verwendung ihrer Vereine und so weiter und so fort. Ja, da Kummersdorf keinen hat, haben wir nie Geld bekommen. Wir sind völlig privates Museum, was sich nur anhand der Führung, also wir sind ja auch keine staatliche, wir kriegen nirgends Unterstützung. Nichts, gar nichts. Nur vom Bürger selber. Durch die Führung und wenn mal hier jemand eine Spende macht. Und jetzt sollen wir haben es noch nicht, obwohl es schon auch länger besprochen wurde, wir sollen jetzt mal 1.300 Euro oder so, das, was der Gemeinde eigentlich zu gut hier dem Ortsvorsteher im Prinzip zur Verfügung gegeben wurde, dafür hat der Herr Vorrat jetzt gesorgt, dass wir das dann doch kriegen sollen.
Ich bin der Markus.
Markus. Ich bin die Severin.
Severin. Wir kommen nicht von hier, das höre ich schon.
Nee, wir kommen aus Stein bei Nürnberg, aber ursprünglich aus Ecke Chemnitz.
Also aus Nürnberg kommt ihr nicht.
Das ja, genau.
Also Chemnitz werde.
Zugewanderte
genau.
Franken.
Wo kommt ihr jetzt heute her? Wo wohnt ihr?
Wir wohnen am Mellensee.
Aber jetzt permanent oder nur zu Besuch?
Nee, nur zu Besuch.
Wo? In Mellensee oder in Klausdorf?
Nee, direkt in Mellensee.
In Mellensee.
In so einem kleinen Bungalow.
Was bringt euch hierher?
Genau diese Führungen. Also okay. Wir sind, Lost Places Fotografen, machen das ein bisschen als Hobby und waren halt gestern im Objekt 7001 oben bei Freudenberg, haben dort mal ein bisschen fotografiert und
Wie wird man Lost Places Fotograf?
Keine Ahnung.
Oder was ist das Faszinierende daran? Fasziniert sich auch oder schleppt er dich immer noch mit?
Das fasziniert mich genauso. Ja. Wir haben das damals gemeinsam als Hobby einfach entdeckt.
Ja. Das scheint eine große Community zu sein.
Ja, genau. Also irgendwie nimmst du dann einfach mal eine Kamera und stellst dich halt mal an irgendwas. Ich sage mal, meistens fängt das mit einer Industrieruine an, weil die halt relativ gut zugänglich sind. Und also prinzipiell ist halt sehr spannend, ich sag mal, dieses Alte, das Verfallene zu fotografieren und
vielleicht die ganze Geschichte einfach
genau,
dahinter.
Genau, die ganze Geschichte dort nochmal zu erleben.
Ja. Seid ihr zum ersten Mal hier in der Gemeinde?
Nee, schon das zweite Mal.
Weil es gibt ja hier einiges zu entdecken. Also wahrscheinlich einer der besten Plätze für Lost Places Fotografen überhaupt.
Genau. Das letzte Mal waren wir in Wünsdorf zum Beispiel, wo wir hier waren. Ja. Das war genauso interessant. Also wir machen hier über GoToNo, die bieten ja hier viele Touren an.
Okay.
Genau. Ja. Und dann sind wir mal hier in unserem kleinen Bungalow und schauen uns das an.
Genau, Ginzalo gibt es ja noch das alte Altenheim. Ne? Das ist gilt auch so ein bisschen als Lost Place. Musst du mal recherchieren. Eben, ne?
Wo?
Also in Salo, das ist auch eine Gemeinde hier. Ne? Okay. Und da gibt es eben das Altenheim. Und ich war selbst noch nicht drin gewesen, aber in unserem Podcast haben wir eben da auch drüber gesprochen. Und das ist wohl auch ganz spannend. Ne?
Genau.
Es ist halt hier in Eldorado an Lost Places, weil in Nürnberg gibt es halt nichts.
Ja. Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Also wie groß ist die Community Lost Places? Ist das schon Hunderte oder was?
Das ist eigentlich ganz schwierig, weil eigentlich gibt dort ja niemand was preis.
Okay.
Also diese Koordinaten, wo halt Lost Places sind. Also normalerweise kriegst du die nicht. Also wenn du dort nicht zufällig mal jemanden triffst, der dir noch einen Tipp gibt, die stehen nirgendwo, du musst das selbst recherchieren. Ansonsten, es gibt direkte Gruppen dafür, aber das meiste, also ich denke, also aus meiner Erfahrung, sind halt eher so kleine Einzelkämpfer.
Okay.
Genau.
Es geht halt viel über Google Maps. Man schaut halt, welches Gebäude, wenn man das Gebäude sucht, wo ist irgendwas eingefallen.
Ja.
Man schaut hier über YouTube irgendwelche Videos, wie man reinkommt. Also es ist halt einfach der Kick dabei.
Genau. Gibt es auch im Westen oder ist das eigentlich fast alles in Ostdeutschland?
Nee, es gibt es auch im Westen. Also dort gibt es auch Heilstätten und alles, aber deutlich, deutlich weniger. Also dort wird es halt ist eher der Trend, sobald etwas leer steht, sobald etwas verfällt, reißt es weg und baust es halt neu. Wo hier einfach, ich sag mal, stellenweise auch noch historisch bedingt irgendwo das Geld fehlt.
Ne? Ja, danke. Hast du mal Lust, mir zu erzählen, was dich hierher treibt?
Hopsa. Ich bin mit meinen Freunden hier. Da vorne laufen drei weitere.
Sind
uns auch.
Wo kommt der her?
Wir kommen aus der Gegend um Blankenfelde herum.
Okay, also nicht ganz so weit.
Wir sind hier aus der Gegend.
Okay.
Und der Jakob, der hatte halt die Idee, dass wir als Freundesgruppe mal herkommen können, einen kleinen Bildungstag machen, ein bisschen die Umgebung erkunden.
Aha.
Weil man sollte sich ja durchaus mal ein bisschen weiterbilden, was so in der Gegend hier
genau, ist ja auch spannend. Hat. Ist ja auch spannend. Ne? Genau, also ist wirklich interessant. Seid ihr zum ersten Mal hier oder was? Hier auf dem Gelände?
Also offiziell sollte ich sagen, ja.
Okay, verstehe.
Also wir haben früher schon immer gerne so Lost Places-Touren gemacht. Aha. Und ein paar Bekannte von uns, die waren schon früher mal hier gewesen und haben sich das Ganze angeguckt. Und man muss ja nicht unbedingt immer alles quasi unter der Hand machen.
Nee, genau. Und er macht das ja super, der Sven. Ne? Also gibt ja viel Information.
Richtig.
Genau.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Viele von uns sind so geschichtlich und militärtechnisch interessiert. Und deswegen hat man uns gedacht, können wir uns das hier mal angucken.
Spannend. Danke.
Gut, dann stimmt euch erstmal ein auf Kernobjekt Kummersdorf Schießplatz. Kernobjekt ist die Kaserne hinter uns. Erste Etage Artillerieprüfkommission mit Büros, Konferenzräumen und ähnlichem. Und darüber Kaserne. Kaserne heißt ja für euch wahrscheinlich Ausbildung von Soldaten, Offizieren. Vergesst es. Hier in Kummersdorf wurde nicht ein Soldat ausgebildet, also sagen wir mal militärisch ausgebildet. Die kam entweder schon vorgeschult hier an, aber die erste Zeit, so Kaiserzeit, Weimarer Republik, da war das fast so ein Zivilbetrieb hier. Die Prüfkommission war militärisch aufgestellt vom Reichskriegsministerium, aber die Besatzung, die Frauen, die wir vorhin erwähnt, das war alles zivil. Viel zivil, wenig Zaun. Sperenberg hatte erst den Zaun, die Abriegelung mit der Wehrmacht 35, Mobilmachung und der allgemeinen Wehrpflicht hat Sperenberg abgeriegelt und auch Kummersdorf. Aber davor, ihr dürft euch, dieses Militärisch, für uns ist jetzt etwas Besonderes, Militär und das ist ja eine ganz andere Gesellschaftsgruppe, nicht? Aber früher war militärisch, fast jeder in der Familie hatte so ein Militär am Tisch zu sitzen. Und so dürft ihr euch das auch nicht so kompliziert vorstellen. Die haben auch frei darüber gesprochen, was hier gearbeitet wird, nicht gearbeitet wird. Und dementsprechend kann man sagen, Kaserne ist eigentlich nur Unterkunft. Ausbildung war in Kummersdorf nicht angedacht. Micha wollte noch zu dem Platz ein bisschen was sagen?
Wüsste ich nicht, was soll ich dazu sagen? Ja, so wertische Nachnutzung als Garagen und Werkstätten. Da wir vom Wasserturm stehen, die Sowjets, die hatten bis zum Abzug 1994 kein Privatpapierzahlen Anschlussgebühren, hatten die hier überhaupt gar nicht gehabt, wurden über den Wasserturm versorgt und über Wasserlaster aus Luckenwalde vor Sinna von den Garnisonen. Ja, hatten erst hier diese, du weißt es vielleicht aus Ralfs Erzählungen, hier das Grundwasser irgendwie verwertet, dann sind den Soldaten die Zähne massenhaft ausgefallen und alles so eine Geschichten, ganz grausam. Also so wie wir das kennen, hatten die hier nicht. Ja.
Zähne putzen.
Traurig.
Also. Die letzten Tage von Kummersdorf 45, vielleicht noch interessant und dann machen wir wirklich Schluss, weil es wirklich eine tragische Sache ist. 2000 Leute haben hier gearbeitet, ne? Dann kam der Krieg mit der ersten ukrainischen Front von Barut hier hoch. Die erste ukrainische war ja eigentlich nicht dafür gedacht, Berlin einzunehmen. Zhukov kam auch in den Höhen nicht weiter, stoppte. Und Konjew konnte hier durchmarschieren mit der ersten, mit der dritten und sechsten Garde. Und die sind hier durch Kummersdorf rasend durch, haben ihre Kanonen, einen Teil der Kanonen ausgerichtet, wieder zurück und haben in den Halber Kessel geschossen. Die Ausgebrochenen sind unglücklicherweise auch wieder Richtung Kummersdorf. Jedenfalls gab es hier in den letzten Tagen schwerste und viele Verluste, bis zu 2000 Mann. Wir suchen immer noch nach diesen Massengräbern. Es sollen ja irgendwie Massengräber existieren, zwei Stück. Gibt es keine Informationen, aber die Straßen lagen tagelang mit Leichen. Also die letzten Tage, 21, 22 April 45, war eine Tragödie hier. Ja? Auch Wissenschaftler sind draufgegangen. Aber nochmal dazu, dass wir das Thema nicht ganz ausklammern. Es war nicht, war kein guter, nicht die Leute sind abgezogen worden, der Verkehrskraft, gerade die Autos, die Mannschaften, der Panzerfahrer und die mussten noch in den Kriegseinsatz die letzten Monate. Die Gruppe Müncheberg ist da aufgestellt worden mit den Kummersdorfern. Aber ihr lest ja vielleicht danach nochmal.
Machst du alle Führungen hier? Oder? Du machst die immer, ne? Und wie oft ist das?
Anfang des Monats und Ende des Monats.
Okay.
Die Termine findest du im...
Die stehen im Netz, eurer Webseite, ja. Genau. Ja. Und, aber du machst das erst seit 2 Jahren, hast du gesagt?
Ja.
Und was hat dich zu der Entscheidung gebracht, das zu machen?
Ja, ich sagte ja, das hat irgendwie immer schon Herzenangelegenheit, schon mein ganzes Leben, sagen wir mal, bis seit 20, ich 20 war, hatte ich immer das Thema Raketen auf dem Schirm. Und dazu kam die Thematik, die hier noch parallel läuft. Und ich dachte immer, das muss ich doch mal in die Öffentlichkeit bringen, in deinem Zimmer das rumbrüten und lesen und machen. Nee, das will ich mal den Menschen nahe bringen. Vielleicht hört mir jemand zu. Und siehe da, zwei Leute gibt es ja doch, die dabei sind. Ne? Gut.
Also, um das jetzt mal zusammenzufassen, wann kann man hier was besichtigen? Also das Museum ist ja ganzjährig geöffnet, ja. Oder? An welchen Tagen?
Von März bis Oktober.
März bis Oktober.
Sonntags
immer jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr.
Genau. Und wenn man eine Führung, gibt es im Sommer auch Führungen in dem Museum oder nur im Zusammenhang mit Führungen über das Gelände?
Wenn das jemand möchte, haben wir jemand hier, der im Prinzip Führung macht, der auch mal jetzt im Prinzip, wenn wir zu zweit oder zu dritt her sind, dann ist er auch schon, wenn Leute ankamen, einfach losgefahren und hat die Führung sofort gemacht. Ne, wenn jetzt auch mal mit 2, 3 Leuten, das macht unser Mario und ganz super. Ich meine, die Einnahmen können wir immer alle brauchen.
Genau. Und die Führung über das Gelände, das haben wir ja, glaube ich, am Anfang schon gesagt, die gehen nicht im Sommer. Das heißt, die gehen wieder ab September.
September, ja.
Genau. Und man muss sich rechtzeitig anmelden.
Ist empfehlenswert.
Genau.
Über das Internet, ja.
Über das Internet.
Wir würden gerne wieder im Prinzip jeden Monat machen, die 2 Führungen. Aber es geht einfach nicht, wie gesagt. Weil erfahrungsgemäß doch jetzt geht es los mit Waldbrandwarnstufe im Juli, im August. Meistens ist es zu warm. Ne?
Ja, und man kann halt nur empfehlen, wenn es wirklich mehrere Leute sind, einfach bitte eine E-Mail schreiben.
Privatführungen
machen wir ja. Mindestteilnehmerzahl, damit sich das rechnet, sind 10 Personen, aber hatten wir bis jetzt nie das Problem.
Ja, wir machen es auch anders, wenn jemand, ich hatte jetzt voriges Jahr zum Beispiel eine Familie, die wollten das dem Papa schenken und unbedingt, die waren zu viert und haben dann eine Mindestzahlung von 200 Euro. Ja. Und wenn sie die 200 Euro investieren wollen, dann kann sie auch mit 2 oder mit 3 oder mit 4 Leuten kommen. Ja. Ja. Aber das Mindeste ist eben, da machen wir eine Sonderführung.
Ja.
Gut. Ja, dann.
Dann
vielen Dank.
Würden wir uns bedanken für den Einblick, also den mannigfaltigen Einblick, den Sie uns gewährt haben, Frau Maschke und Frau Fabian gewährt.
Danke. Und es ist wirklich spannend und interessant. Ne? Vielen Dank.
Gut, wir danken auch für das Interesse.